Und das ist ein ganz besonderes Verhältnis, was wir zwischen den Samaritern und Juden haben. Und das spielt mit in das rein, was wir in der Geschichte lesen. Und deswegen möchte ich euch so ein paar Hintergrundinformationen zu den Samaritern geben. Das ist eine ganz spannende Geschichte, was die Vergangenheit von den Samaritern angeht und das Verhältnis zwischen Juden und Samaritern. Und ich möchte das so ein bisschen in drei große Teile aufteilen. Das erste, das ist ganz einfach, ganz am Anfang auf dem Weg dahin, dass wir irgendwann das Volk der Samariter haben, stehen die politischen Hintergründe. Und ich denke, ihr wisst das, dass nachdem Salomo gestorben war und nachdem er sich während seiner Lebzeiten nicht so verhalten hat, wie Gott es von ihm gewollt hat, kam es unter seinem Sohn Rehabeam zur Spaltung von Israel in Nordreich und Südreich. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem sich dann alles weiterentwickeln wird. Und Samaria, die Stadt, die wir kennen und die auch ein Stück weit mit den Samaritern verknüpft ist, die ist im Nordreich gewesen. Und die Samariter, die haben auch in dem Bereich gelebt. Und wir hatten im Nordreich, auch im Südreich, aber im Nordreich viel häufiger, gottlose Könige. Und das Volk Israel hat sich ein Stück weit von Gott wegentwickelt. Und das führt im Laufe der Geschichte dazu, dass Gott das straft und dass er Strafgericht über das Nordreich bringt. Und dann passiert das, was so deutlich macht, wie sich das Volk der Samariter entwickeln konnte. Ich lese jetzt so ein paar kurze Abschnitte aus 2. Könige, aus dem Kapitel 17 vor, denn da wird deutlich, dass die Samariter die Ursprünge haben in ganz vielen verschiedenen einzelnen Volksgruppen, die zusammengemischt wurden im Land oder in der Region von Nordisrael. In 2. Könige 17 in Versen 24 bis 34, da können wir lesen wir, dass der König von Assyrien ganz viele verschiedene Leute hat ansiedeln lassen im Land. Leute aus Babylon, dann wird hier noch beschrieben Kuta, Ava, Hamat, Sepharvaim, und aus ganz vielen verschiedenen Ländern siedelt der König von Assyrien, nachdem er dann auch letzten Endes die Hauptstadt erobert hat, dort Menschen an. Was passiert vorher? Vorher passieren Deportationen, so könnte man das nennen. Und es ist nicht so ganz klar, wer alles aus dem Land rausgeholt wurde, ob das nur die Elite war oder ob das ein Großteil des ganzen Volkes war. Auf jeden Fall ist ein Gutteil der Landbevölkerung, der einfachen Menschen nenne ich jetzt mal, dort zurückgeblieben. Und dann hat es im Laufe der Geschichte 4 solcher, ich nenne das jetzt mal, Verpflanzungen gegeben. Also, dass die Könige der Assyrier unterschiedliche Volksgruppen dort angesiedelt haben. Das erste war jetzt das, was ich gerade kurz vorgelesen habe, unter König Sardon. Der ist auf Salmanasser gefolgt, der damals dann zu Ende erobert hatte. Dann nochmal unter dem König und dann noch 2 weitere Könige. Und das finden wir auch teilweise zum Beispiel im Buch Esra beschrieben, wie dort andere Leute angesiedelt sind. Und das hat einen Einfluss auf den religiösen Ursprung der Samariter. Denn nachdem dort die Menschen angesiedelt wurden, aus Babylon, Kuta, Ava und so weiter, bekommen die es mit Löwen zu tun. Warum? Weil, dort wird das beschrieben in 2. Könige, weil sie nicht so gelebt haben, wie Yahweh, wie Gott sich das vorgestellt hat. Deswegen hat der Löwen unter sie geschickt, sodass viele getötet wurden. Das bekommt der König der Assyrer mit und entscheidet sich, und das lesen wir dann im zweiten Teil der Verse in 2. Könige 17, entscheidet er sich, und sagt, schickt einen der Priester, die ihr von dort weggeführt habt, in seine Heimat zurück. Er soll bei den Leuten dort wohnen und ihnen beibringen, wie der Gott dieses Landes verehrt werden will. Und dann wird ein Priester dorthin geschickt. Er zeigt den Leuten, wie Yahweh verehrt werden soll, wie er angebetet werden soll. Aber, und das lesen wir in Vers 29, wird das klar beschrieben, aber die Siedler hielten weiterhin auch an ihren eigenen Göttern fest. Sie hatten Götzenbilder, Höhenheiligtümer und das Ganze vermischt sich über den Lauf der Jahre mit dem Opferdienst, der für Yahweh da ist. Und so entsteht eine ganz, ganz komische Vermischung zwischen dem, was aus den mosaischen Büchern überliefert ist und dem, was die Leute aus ihren eigenen Ländern mitgebracht haben. Und es wird doppelt und dreifach angebetet. Und so beschreibt das der Vers 33. Sie verehrten Yahweh, dienten aber gleichzeitig ihren eigenen Göttern. Sie hielten an den Bräuchen ihrer Heimat fest, aus der man sie vertrieben hatte. So machen sie es bis heute. Sie verehren Yahweh nicht wirklich, denn sie richten sich keineswegs nach seinen Anweisungen und seinen Ordnungen. Das sind die religiösen Ursprünge. Und dann entwickelt sich das so über die Zeit, dass sich das mehr vermischt und immer mehr irgendwie ein nicht mehr trennbarer Brei wird. Und in der Zeit entwickeln sich die beiden Völker, also das, was im Südreich übrig geblieben ist und die Leute, das war noch nicht direkt erobert worden, und das, was wir im Nordreich an angesiedeltem Volk haben, das entwickelt sich immer weiter auseinander, die Spannungen werden immer größer, die Differenzen werden ziemlich klar. Wenn man sich das Ganze in Esra 4 anschaut, davon möchte ich jetzt auch noch gerne 1, 2, 3 Verse vorlesen, denn da passiert das, es spitzt sich zu, die angesiedelten Völker merken, okay, jetzt findet eine Rückführung statt und da ist ein Aufbruch im Südreich und es soll ein Tempel gebaut werden. Und dann kommen sie zu Zerubbabel und ich lese es einmal vor, Esra 4, ab dem Vers 2 mittendrin. Und sie sagen zu ihm, lasst uns gemeinsam bauen, wir dienen doch dem gleichen Gott wie ihr. Seit der Zeit des Assyrerkönigs Ashadon, der uns hier angesiedelt hat, bringen wir ihm Opfer. Und dann spitzt sich das zu. Zerubbabel und Jeschua sagen ihm, das geht nicht. Ihr könnt nicht zusammen mit uns am Tempel bauen. Die Hintergründe werden nicht so ganz genau beleuchtet. Das kann einerseits sein, weil diese Mischung da war. Es kann andererseits sein, weil sie sich reinhalten wollten und gemerkt haben, das ist nicht dasselbe, auch wenn die Ursprünge der Samariter das so für sich gedacht haben, wir beten doch den gleichen Gott an. Aber das war vermischt, das war nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat und so verwehren sie ihnen den Zugang und die Teilhabe am Tempel. Dann wird das in Esra 4, Vers 4 so beschrieben. Von da an versuchten die Leute, die schon vorher im Land wohnten, die Heimgekehrten mutlos zu machen und vom Bauen abzuschrecken. Und das ist das, wo es dann wirklich anfängt, auseinanderzugehen und die Völker sich voneinander spalten. Und das führt im Laufe der Zeit dazu, dass wir das wiederfinden, was die Frau, mit der Jesus am Brunnen redet, so zum Ausdruck bringt. Es wird auf dem Berg Garizim wird ein eigener Tempel gebaut von den Samaritern. Das war ungefähr 332 vor Christus, haben sie angefangen zu bauen, das sagt man wohl so. Und schon 200 Jahre später wird dieser Tempel wieder zerstört werden, unter Johannes Hyrakan, das ist die Zeit der Makkabäer, weil so viele Konflikte auftreten und zwar auch ganz absurde Sachen, total zänkisch und religiös eifernd. Zum Beispiel wird berichtet, dass zum Fest der Lichter war das, glaube ich weiß es nicht mehr genau, Samariter sich heimlich in den Tempel geschlichen haben mit menschlichen Gebeinen und das überall verstreut haben, um den Tempel zu verunreinigen. Und das ist so ein Ausdruck davon, was da für Konflikte waren und dass sie total zerstritten waren. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass dieser Tempel zwar gebaut wurde, aber dann 200 Jahre später wieder zerstört wurde. Wir merken also, zwischen Samaritern und Juden ist ein richtig extremer Konflikt. Und das geht richtig total auseinander. Und das ist besonders interessant für das, was wir gleich hören werden, wie Samariter und Juden sich in manchen wenigen speziellen Fällen begegnen. Wir befinden das auch in der Bibel ausgedrückt, dass die Juden gesagt haben, die Samariter, das sind alles besessene Leute. Also es ist total, total viel Trennung da. Vielleicht noch ein, zwei Hintergrundgedanken dazu, was das ausmacht. Denn heute gibt es immer noch Samariter. So 100, 150 Samariter, die zu der Volksgruppe gehören, sollen heute noch leben. Das hatten wir auch in dem Film, den wir uns über Israel hier angeschaut hatten, hatten wir auch einen kurzen Einblick bekommen. Es geht immer weiter zurück und die sterben langsam aber sicher aus. Aber ein Merkmal ist, das haben wir jetzt hier gerade schon gehabt, die beten auf dem Berg Garizim an. Und sie erkennen nur die ersten 5 Bücher Mose an. Darüber hinaus nichts. Sie haben noch ein paar eigene Schriften, Lehrschriften, aber nur diese ersten 5 Bücher Mose werden von ihnen anerkannt. Sie haben ein eigenes Priestertum, und das ist ganz interessant, denn die können das für sich wohl so zurückverfolgen, ob das nun stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, dass es da eine Priesterlinie gab, die auf Aaron zurückzuführen ist. Allerdings ist der Letzte, der von Aaron in Linie abgestammt hat, wohl 1658 ausgestorben. Und deswegen haben sie für sich keinen Hohepriester mehr, sondern nennen ihn nur noch Priester. Interessanterweise sind da viele Überschneidungen mit dem, was wir von den Juden kennen. Sie glauben an einen einzigen Gott. Sie glauben an Engel, böse Geister, glauben an eine Auferstehung und erwarten auch einen Messias. Der heißt bei denen Taheb, was übersetzt heißt der Bekehrer. Sie halten die ganzen Feste, die wir in den mosaischen Gesetzen finden, halten die Beschneidung ein und vieles anderes. Und beten auch heute noch auf dem Garizim an und machen sich immer wieder auf den Weg dahin. Und das ist das, was wir aus Johannes 4 kennen, als die Frau sagt, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Juden aber sagt, dass nun Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Das sind die Hintergründe von dem, was wir von den Samaritern kennen. Das ist das eine, also total intensiver Konflikt. Das könnt ihr auf jeden Fall mal als Gedanken mit rausnehmen. Und dann ist das, was wir lesen oder beziehungsweise gleich vorgespielt bekommen, besonders interessant. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich euch gerne als Impression so ein bisschen mitgeben möchte. Wer die Geschichte vom barmherzigen Samariter kennt, der weiß, dass der Mann, der überfallen wird, auf dem Weg nach Jericho war. Und das ist eine ganz besondere Strecke. Und ihr seht das da oben. Das war keine total entspannte Strecke, wo man mal so eben locker, flockig langspaziert, sondern das war ein sehr steiler Weg in Luftlinie zwischen Jericho und Jerusalem. Jerusalem liegen ungefähr 22 Kilometer, was jetzt erstmal nicht so extrem viel anhört. Das ist ein bisschen weniger als zwischen hier und Bonn von der Entfernung her. Aber ihr könnt es sehen, es liegen einige Höhenmeter dazwischen. Jericho, oder das damalige Jericho, das liegt in der Nähe von dem heutigen Jericho, liegt ungefähr 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Ihr wisst das, in Israel, das können wir vielleicht gerade mal auf der Karte hier anschauen, da seht ihr so einen dunkelgrünen Bereich, das Tote Meer, das liegt tief unter dem Meeresspiegel. Und da oben, wo ihr den Pfeil seht, da liegt Jericho und dann im Prinzip den steilsten Weg, den man nehmen kann, das wäre dann der nach oben nach Jerusalem. Und ihr seht das, da muss man mehrere Hügel überwinden. Ich habe diesen Querschnitt genommen, weil man sich das dann ganz gut vorstellen kann, was dazwischen liegt. Ja, also Jerusalem, das ungefähr 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt, also 1000 Höhenmeter auf 22 Kilometern. Teilweise auch wieder zwischendurch ein Stück runter. Das war keine einfache Strecke und das war eine verworrene Strecke. Und ich habe viel gesucht und ich habe glücklicherweise ein paar Bilder gefunden, die euch zumindest einen groben Eindruck geben können, wie diese Strecke ausgesehen hat, dieser Mann gegangen ist. Die wurde übrigens teilweise auch Weg des Blutes genannt, weil da viele Überfälle, brutale Überfälle stattgefunden haben. Und jetzt gibt's ein paar Impressionen. Ihr seht, das ist ein sehr hügeliges Land, teilweise sehr stark eingeschnitten. Da gibt es in der Nähe ein Wadi, das Wadi Quelt. Und da seht ihr, vielleicht kann ich mal gerade den PowerPoint einblenden, da seht ihr hier diese Schlucht. Und da gibt es immer wieder solche Schluchten, wo der zeitweise vom Wadi eben ein kleiner Fluss rausfließt. Das ist eine sehr trockene Gegend, im Prinzip wüstenähnlich, bis auf ein paar Schluchten, wo es ein bisschen Grün gibt. Und dementsprechend sieht auch die Strecke aus. Sehr trostlos, sehr bergig. Entlang des Grates seht ihr hier den Weg, der da immer weiter führt. Man kann nicht mehr ganz genau den Weg rekonstruieren, aber es gibt teilweise noch römische Fragmente von römischen Straßen, die wohl entlang dieser alten Straße zwischen Jericho und Jerusalem gebaut wurden. Hin und wieder gibt es ein paar grüne Stellen. Ihr seht hier ein Kloster, ein griechisch-orthodoxes Kloster. Und ihr seht, unten haben wir manchmal ein bisschen Wasser, dass ein bisschen Vegetation da ist. Aber insgesamt eine sehr einsame Gegend, was ja Räubern durchaus entgegenkommt. Und wenn man sich so dann auf den Weg macht und weitergeht, dann finden wir heute, dass dieser ehemalige Weg sich überschneidet mit der Straße zwischen Jerusalem und Jericho. Das ist diese hier. Und das, was ihr hier seht, das ist ein Museum. Das Museum über den guten Samariter, so heißt das. Da werden Fragmente samaritanischer Kultur gesammelt. Dann geht es weiter ein Stück weit, überschneiden sich die Wege. Hier seht ihr diesen Fußweg entlang der Straße, der Autobahn. Und dann seht ihr hier, und das wird gleich noch ein bisschen näher rangehen, das ist ein Überbleibsel von einer römischen Straße, die dort in den Berg ein Stück weit reingehauen wurde. Und hier im Hintergrund könnt ihr schon die Ausläufer des Stadtgebiets von Jerusalem sehen. Zum Beispiel den Ölberg. Ja, das ist einer von diesen drei Hügeln, das werdet ihr gleich sehen, wo so kleine Türme draufstehen. Ich weiß gerade nicht genau welcher. Das hier ist so ein Überbleibsel von dieser römischen Straße. Wen das interessiert, ich habe da ein Video gefunden. Das ist ungefähr 11 Minuten lang. Das könnt ihr euch anschauen, wenn euch das weiter interessiert. Was nehmen wir also mit? Samariter und Juden, ganz intensiver Konflikt. Und eigentlich gehen die sich, soweit es geht, aus dem Weg. Waren sich verhasst, könnte man fast sagen. Und dann der Weg nach Jericho, ein gefährlicher Weg, ein öder Weg, der durch verlassenes Land geführt hat, der gefährlich war, der Weg des Blutes.
Geht mich das was an? Habe ich was damit zu tun? Und der Ursprung war ja dieser Austausch von dem Herrn Jesus mit diesem Schriftgelehrten ab Vers 25, wo er so sagt, ja, wer ist denn mein Nächster? Ja, macht die Augen zu und man sieht keinen, oder? Aber so ist es ja nicht. Und der Herr hat ja diese Frage gestellt, was ist das höchste Gebot? Und ich finde es sehr interessant, wenn wir uns mal diesen Text ansehen. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist gut, wenn wir einfach mal nachsehen, wo ist diese Stelle nochmal aufgeschrieben. Und zwar in Matthäus 27. Es scheint dieselbe Begebenheit zu sein. Da wird es bezeichnet als dieses große Gebot, als das größte Gebot. Das heißt, neben allen Geboten, neben allen Vorschriften, die es gibt, war dieses das höchste, größte Gebot. In Römer 13, Vers 9, da heißt es ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Und in Galater 5 ist es genannt als das Wort, welches das ganze Gesetz erfüllt. Und in Jakobus 2, Vers 8 wird es als das königliche Gebot genannt. Also wir sehen schon, diese Aussagen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst, hat eine große Bedeutung. Und dadurch, dass es auch sehr oft wiederholt ist, denke ich, hat es auch mit uns was zu tun. Und wir haben hier in dieser Begebenheit ja insgesamt neben den vielen Räubern 5 Personen erwähnt. Und die Besonderheiten zu den Samaritern hat der Jan ja schon rausgestellt. Und ja, es gab so einen Priester, einen Levit, 2 fromme Juden, die mit diesem unter die Räuber gefallenen Menschen ja wenig zu tun hatte. Wenn wir uns heute die Begebenheit angucken, dann würde uns bestimmt sofort einfallen, dass dieses Nichthelfen durchaus auch bei uns in Deutschland im Strafgesetzbuch geregelt ist. In § 323c, da heißt es unterlassene Hilfeleistung, Behinderung von hilfeleistenden Personen. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer, wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Also, dieses Helfen, dieses sich um den anderen kümmern, hat schon einen hohen Wert, der auch bei uns in Deutschland auch noch gilt. Ja, ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will. Das heißt, wer dem Samariter in den Rücken gefallen wäre, hätte dann auch noch ein Problem. Es ist ja oft in der Bibel so, oder mir geht es so, es gibt viele Begebenheiten, wo ich gerne mal so rechts und links gerne noch was wissen würde. Geht es euch auch so? Also ich hätte gerne mal diesen Priester und den Leviten interviewt und hätte gefragt, hast du nicht geholfen, warum bist du rechts und links vorbeigelaufen? Und was hätten wir für Argumente bekommen? Vielleicht 2 oder mehrere, die wir gut nachvollziehen können. Ich hatte Angst, dass die Räuber sich noch verstecken oder dass sie wiederkommen. Ich habe gedacht, es wäre eine Falle. Ist mir gestellt worden, die wollten mich überfallen. Das sind vielleicht nachvollziehbare Argumente. Aber vielleicht gibt es auch so ein bisschen, ich sag mal, flachere. Da hilft schon ein anderer. Oder ich bin kein Sanitäter. Oder wollte mich nicht schmutzig machen. Für einen Priester und für einen Levit recht relevant. Ich wollte mich nicht verunreinigen. Vielleicht auch ein Argument, ich hatte keine Zeit, ich habe kein Tragtier, hatte keine Esel dabei, ich hatte kein Geld dabei. Und da gibt es durchaus Ausreden oder Ausflüchte, wo wir uns vielleicht auch oft mal wiederfinden können, oder? Aber es ist spannend, der Samariter hilft nach seinen Möglichkeiten. Warum? Weil wir lesen das in dem, muss ich gerade gucken, er sieht ihn und sagt, er ist innerlich bewegt. Und weil er innerlich bewegt war, half er. Und das ist sicherlich auch für uns so eine Frage, wenn wir jemanden sehen, der Not hat, sind wir auch innerlich bewegt? Sind wir davon angesprochen? Weil der Samariter in Vers 34, er geht ja sofort auf diesen Verletzten hin und hilft mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Mitteln. Er macht die Erstversorgung, er macht einen Krankentransport auf seinem Esel und in Vers 35 gibt er sogar eine finanzielle Unterstützung. Er gibt diese 2 Denare. 2 Denare, können wir uns heute was drunter vorstellen. Ich glaube, der Ralf hatte vor 2 Wochen schon mal so eine Rechnung gemacht. 1 Denar, 1 Tageslohn. Wenn wir uns heute den Mindestlohn angucken, 12,41 Euro die Stunde, gibt er ungefähr 200 Euro und sagt, Wirt, kümmere dich darum. Also, er hilft diesen Verletzten auch noch weiter und kümmert sich auch um die weiteren Genesungskosten. Er verabschiedet sich ja von dem Wirt und sagt, den Rest werde ich bezahlen, wenn ich zurückkomme. Also, er betreibt eine gewisse Nachsorge. Das Gute ist, er kümmert sich um den Verletzten, aber, und das finde ich faszinierend, er bindet den Wirt mit ein. Er kümmert sich nicht bis zum Ende um die Heilung dieses Verwundeten, sondern der Wirt pflegt ihn gesund, trug Sorge für ihn und der Samariter war nicht in den kompletten Heilungsdienst eingebunden, dass er vielleicht vorher so gedacht hätte, also 4 Wochen Zeit, um den gesund zu machen, habe ich nicht. Aber er konnte diese Erstversorgung, diese erste Hilfe leisten und er kümmerte sich eben auch längerfristig um ihn. Und dazu ist mir ein Beispiel eingefallen, hier aus der Gemeinde. Wir Männer haben dieses Jahr zweimal eine Brüderklausur gehabt. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben, jeder hat so seine Druckpunkte bekannt gegeben, was ihn im Moment bewegt, was ihm im Moment Sorgen bereitet. Und der eine hat mehr persönliche Dinge genannt, der andere hat weniger persönliche Dinge genannt. Aber da habe ich mir bei der Vorbereitung überlegt, wir haben dafür gebetet im Anschluss, aber wie weit tragen diese Themen, die der Bruder hat, inwieweit trage ich die weiter in meinem Gebet, inwieweit frage ich ihn nach? Oder war das einfach eine Veranstaltung und wir gehen in den Alltag wieder zurück? Und da ist es so, wenn wir etwas Gutes tun, jemanden, der uns auch Gutes tut, heißt in der Schrift, ist es nichts Besonderes. Aber die Königsklasse wäre, so wie wir das eben gesehen haben, man kümmert sich um diesen Verletzten, obwohl man ein Samariter ist oder umgekehrt. Und das finde ich einfach faszinierend und für uns auch anspornend zu sagen, wie kümmern wir uns umeinander, miteinander, beziehungsweise auch, was tun wir, wenn wir Not sehen? Schieben wir das relativ schnell weg? Haben wir eben ja schon einige Argumente gehört. Oder aber helfen wir nach unseren Möglichkeiten? Und deswegen würde ich einfach gerne 4 Punkte festmachen. Dass wir aufmerksam sind. Wer braucht Unterstützung? Dass wir uns um Hilfe und Unterstützung nicht zu schade sind. Dass wir nach unseren Möglichkeiten, so wie der Samariter, helfen und andere einbinden. Und dass wir auch längerfristig helfen und, was ich glaube schon in unserer heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit, schon ein Riesenpunkt ist, dass wir nachfragen. Dass wir uns in der Nachsorge um einen kümmern. Und dass wir nicht einfach nur so, jetzt poppt gerade ein Problem auf, jetzt kümmere ich mich darum, sondern dass wir längerfristig helfen und auch nach unseren Möglichkeiten entsprechend helfen, nachfragen und für den anderen auch beten.